Ja, ich sitze hier im Theatercafé in Freiburg und mit mir ist der Herr Karl Weißner, der am Donnerstag hier im Theater in Freiburg eine Lesung halten wird mit Texten von Charles Bukowski. Das Ganze wird heißen Karl Weißner liest Bukowski. Dazu wird es dann hinterher noch einen Dokumentarfilm geben, eine Veranstaltung des Karl-Schurz-Hauses hier in Freiburg in Zusammenarbeit mit dem Theater Freiburg. Herr Weißner, seit rund 10 Jahren treten Sie mit wechselndem Bukowski-Programm auf. Was fasziniert Sie an diesem Autor?
Mich fasziniert sein immenser Unterhaltungswert. Es gibt wenige Dichter, von denen ich mehr als 3 Seiten lesen kann, ohne zu überlegen, ob das jetzt unbedingt sein muss. Und ihn kann ich lesen, so wie ich die Seite aus aller Welt im Mannheimer Morgen oder in den Badischen Neuesten Nachrichten lese. Selbst wenn er nur über sich redet und ich mir einbilde, ich wüsste jetzt langsam Bescheid über sein Leben, einschließlich früheste Kindheit, gelingt es ihm, aus dem Reservoir noch was rauszukitzeln, was er so noch nicht erzählt hat. Manchmal ist es auch so, dass ich gerne über einen und denselben Vorfall 5-mal lese, weil er beim 5. Mal plötzlich einen völlig neuen Dreh gefunden hat. Und meistens geht das auf seine Kosten. Meistens macht er sich noch schlechter, als er sich bei der Erstfassung schon gemacht hat. Das war sozusagen eine Manie von ihm. Das kommt aber gut an. Man hat gern Autoren, und ich glaube, das war auch der Grund, weshalb Frauen gerne bei ihm Station gemacht haben, am Tresen von der Bar, weil in seinen Erzählungen eigentlich nicht irgendwelche Heldengeschichten von ihm zu hören waren, sondern hat es verstanden, mit Genuss davon zu erzählen, wie er von einer Freundin K.O. geschlagen wurde, als er sich mit ihr verkracht hatte, und unter der Tür dreht sie sich nochmal um und haut ihm ihre Handtasche, die voll von porzellanenen Cremepetten ist, über den Kopf, so dass er sich anschließend 6 Monate lang nicht die Haare kämmen konnte. Das sind Döntjes, die tatsächlich vorgefallen sind. Er sagt, warum soll ich da was dazu erfinden? Das ist für sich schon interessant genug.
Sie haben ja Bukowski dann auch eng persönlich kennengelernt. Können Sie in einem schnellen Durchlauf mal erzählen, was ist passiert? Sie haben in Deutschland den ersten Text gelesen, waren begeistert und sind hinterher wirklich ein enger Freund geworden. Wie ist das dazu gekommen?
Das war noch leicht damals, Mitte der 60er Jahre. Er war total unbekannt, hat aber schon da und dort in europäischen Underground-Zeitschriften was drin gehabt. Und die haben ihm auch sofort die Adresse gegeben. Ich habe als völlig unbekannter Student der Amerikanistik, was ich nicht dazu gesagt habe, ihm geschrieben, sondern als Herausgeber einer Zeitschrift, wo ich hauptsächlich Amerikaner drin hatte, im Original, nicht übersetzt oder so. Auch Typen aus Kalkutta, auch Typen aus Südamerika. Und er hat damals so gut wie alle beliefert, die ihm einen vernünftigen Brief geschrieben haben. Hast du was für uns? Wir drucken das. Du kriegst 3 Belegexemplare. Und innerhalb einer Woche kam was zurück von ihm. Und er hat sich dafür interessiert, dass ich erstens überhaupt auf ihn aufmerksam geworden bin und warum ich finde, dass die 6 Gedichte, die ich von ihm gelesen habe, in einer englischen hektografierten Zeitschrift, Auflage 500, warum ich die erstklassig finde. Soll ich ihn mal bitte schön begründen?
Ja, gerne.
Das habe ich ihm auch begründet. Ich habe gesagt, ich musste an der Uni gerade was über William Blake, eine Pro-Seminararbeit schreiben. Da habe ich dauernd Kaptagon fressen müssen, damit ich nicht einschlafe beim Tippen. Ich finde Blake einen der größten Langweiler weltweit. Da hat er mir zugestimmt.
Und dann irgendwann haben Sie sich ins Flugzeug gesetzt und sind in die USA. War der Bukowski der ausschlaggebende Punkt oder waren das...
Da ich kein Geld hatte und nicht unbedingt auf einem Frachter anheuern wollte, konnte ich nur nach New York kommen mit Hilfe eines Stipendiums. Da habe ich mir die Bedingungen der Fulbright-Kommission angesehen. Das packst du. Und die haben mir tatsächlich ein Stipendium gegeben. Das galt für 9 Monate. Und kurz bevor die 9 Monate rum waren, habe ich gesagt, ich muss jetzt aber noch... Ich war die ganze Zeit in New York, ist auch ganz bombig, aber jetzt muss ich noch ein halbes Jahr nach San Francisco, weil mir Lawrence Ferlinghetti seinen Aktenschrank zugänglich macht, wo er seine ganze Korrespondenz drin hat. Mit all diesen Dichtern, um die es hier sollte irgendeine Arbeit über amerikanische Lyrik nach 1945 werden.
In welchem Jahr sind wir gerade?
Wir sind im Jahr 67 und ich bin in Spanien im Urlaub und da kommt ein Brief von der Fulbright-Kommission, Sie sind drin. Dann und dann werden Sie erwartet in Bremerhaven, um an Bord zu gehen. Und Sie dürfen 2 Seekisten im Gesamtgewicht von 2 Zentnern mitbringen. Sodass ich da ein Tonbandgerät reingepackt habe und meine Bücher, auf die ich nicht verzichten wollte, was der schiere Blödsinn ist. Aber wenn ich nicht extra für Übergewicht zahlen muss, bin ich damit da. Bremen hieß das Schiff, nach New York. Es ist toll, das erste Mal in Amerika anzukommen, von der Seeseite her. Das ist ein Trip für sich. Ich habe mich da auch sofort zu Hause gefühlt. Es hat aber noch eine Weile gedauert, bis ich bis zu Bukowski vorgestoßen bin in L.A. Da musste ich erst jemanden finden, der sich eines dieser Autos, die überführt werden müssen, von Küste zu Küste, da gibt es Agenturen dafür, da muss man $100 hinterlegen und das Benzin selber zahlen. Aber man hat ein Auto unterm Arsch. Ich hatte aber keinen Führerschein. Das heißt, die Hälfte der Strecke ist ein Freund von mir gefahren, die andere Hälfte bin ich ohne Führerschein gefahren. Dann war ich aber in Kalifornien. Und von Oakland aus konnte man für $12 nach Los Angeles fliegen. Das habe ich dann öfter getan. Mich bei ihm eingefunden in seinem Bungalow.
Sie haben ja dann nicht nur Bukowski übersetzt, sondern auch als Literaturagent gearbeitet und seine Texte vermittelt. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, glaube ich.
Ganz Europa. Ich war einer der wenigen Agenten, die im Prinzip einen einzigen Autor betreut haben. Das aber flächendeckend. Also von Finnland bis Portugal wurde nichts ausgelassen. Ich glaube, wir haben ihn sogar in baskischer Sprache, ist ein Gedichtband erschienen. Allerdings, der Erfolg von Deutschland hat schon ausgestrahlt. Also in Jugoslawien haben sie dann auch Erstauflagen von 30.000 Stück gedruckt und verkauft. In Griechenland und Gott weiß wo.
Was für einen Verlag haben Sie dann in Deutschland gefunden? Wie fing das dann an mit Bukowski hier bei uns?
Ich hatte Kontakt zu einem mittelgroßen bis kleinen Verlag in Darmstadt, der Melzer Verlag. Und der alte Herr Melzer hat damals seinen Sohn Abraham aus der israelischen Armee losgeeist, um ein jüdisches Verlagshaus musste vor dem Konkurs gerettet werden oder was weiß ich. Da hat er ihnen dramatische Briefe geschrieben. Dann kam Abi Melzer mit 23 Jahren, nicht? Und hat nicht mehr, was weiß ich, gediegene deutsche Literatur des 18. Jahrhunderts, sondern der hat amerikanischen Underground gemacht. Da war ich genau richtig, weil ich habe aus den USA diese ganzen Kontakte mitgebracht. Ne?
Und ein tolles Comicprogramm auch gemacht, ja, ja. Also alles, was mit Underground und Populärkultur zu tun hat.
Nicht? Und solange er durchgehalten hat und sich die Gläubiger vom Hals halten konnte, hat er ein pfundiges Programm hingelegt. Und so kam Bukowski unter die Deutschen, kann man sagen. Ne? Melzer hat hier Pionierarbeit geleistet. Der nächste war ein Ein-Mann-Verlag aus Augsburg. Mein Freund Benno Käsmeier, der sagt, ich will das machen, kannst du mir nicht einen Vertrag besorgen und die Übersetzung auch gleich. Innerhalb von 14 Tagen war das gelaufen und dann hat er 50.000 Stück verkauft. Und alle haben sich gefragt, das darf nicht wahr sein. Keine Sau kennt diesen Säufer aus L.A. Und wer war das? Helmut Salzinger hat eine Rhapsodie geschrieben auf diesem Gedichtband. In Sounds war damals so die führende deutsche Musikzeitschrift. Das war vor Specs. Am nächsten Tag kamen 200 Bestellungen. Der wusste nicht, wie ihm geschah. Der war nur noch am Nachdrucken. Die hat also eine Literaturabteilung gehabt. Tolle Rezension. Jedenfalls diese eine Rezension von Salzinger, die hat Bukowski in Deutschland über den Berg gebracht, über den Hubbel.
Sie waren ja nicht nur der Agent, sondern eben auch der Übersetzer bis heute. Ich stelle mir das schwierig vor, eine Art von Literatur zu übersetzen, die es in der Form ja noch nicht gibt. Also mit provokanten und schmutzigen Wörtern und mit einer Sprache, die ja in der literarischen Welt vorher nicht so etabliert war. War das schwierig für Sie? Haben Sie das Gefühl gehabt, Sie müssen da glätten? Haben Sie es geschafft, nah am Original zu bleiben? Oder was waren Ihre Startprobleme beim Übersetzen?
Ich hatte mit dem Originaltext überhaupt kein Problem. Ich gucke den an und weiß sofort, wie das auf Deutsch heißen muss. Aber so wie das dann dasteht auf Deutsch, ist es im ersten Moment überhaupt nicht genehm, weil die Leute bei mir so reden, wie sie tatsächlich reden. Und nicht dieses beschissene Übersetzerdeutsch, was sich hier eingebürgert hat, und zwar flächendeckend egal ob es um Hemingway geht, um Kerouac oder um Henry Miller oder Norman Mailer, das ist alles ein einziger, das ist so ein Bürokratensprech. Selbst Gangster reden da in Amtsdeutsch und niemand fällt dabei was auf. Mir hat es immer gestunken, wenn ich früher während meiner Studentenzeit Übersetzung, ja, das ist ungenießbar, dann lern doch lieber noch ein bisschen besser Englisch, damit du es im Original lesen kannst. Das heißt, ich bin dafür angefeindet, als würde ich Bukowski sozusagen unzulässig verschärfen oder säuischer machen, als er ist oder so. Ne? In Wirklichkeit habe ich den korrekt wiedergegeben. Das setzt sich fort bis heute. Es gibt Leute, die sich nicht die Mühe machen, mal den Originaltext anzuschauen. Die loben mich für die Übersetzung der Briefe, ohne zu wissen, dass Bukowski in seinen Briefen schon 1960 einen völlig anderen Stil geschrieben hat. Er ist stilistisch sozusagen höher stehend, weil er mit einem Haufen Akademikern, mit Universitätsprofessoren korrespondiert hat, mit Leuten aus Europa. Das merkt man an den Briefen, die er mir schreibt. Der weiß, das ist ein Student der Amerikanistik und der Germanistik und Philosophie in Heidelberg. Das ist eine berühmte Universität, 1349 gegründet. Dem schreibe ich doch nicht in dem ordinären Stil, mit dem ich meiner Freundin, was weiß ich, einen Abschiedsbrief schreibe. Du blöde Sau und so. Nein, sondern da wird der Nachbrenner eingeschaltet. Das sind hochliterarische Briefe, die er mir geschrieben hat, am Anfang. 8 Seiten lang. Natürlich musste man ihn auf dem gleichen Niveau antworten, sonst hat er aufgehört. Und das wird nicht begriffen, dass der Mann sich auch auf verschiedenen Feldern getummelt hat. In seinen Gedichten kann der sehr anspruchsvoll sein und sehr sogar primitiv. Ne? Eine große Spannweite. Ähnlich in seiner Prosa. Aber nicht in seinen veröffentlichten Büchern, sondern den Nachbrenner hat er in seinen Briefen oft eingeschaltet. Und wenn man da die Besten davon nimmt, so wie ich das immer mache, dann kündige ich meine Lesung so an. Es gibt große europäische Briefschreiber des 20. Jahrhunderts. Und gleich nach Kafka kommt Bukowski. Erst dann kommt Flaubert und dann vielleicht noch Harry Rowold. Und das hat einen Sinn, weil das lässt sich beweisen, dass ich recht habe.
Und diesen weniger bekannten oder literarischeren Bukowski werden Sie uns vorstellen im Theater. Sie werden aus den Briefen lesen. Ist das auch ein bisschen eine Mission, die Sie betreiben? Also entgegen dem Bukowski-Klischee des Dirty Old Man und der schmutzigen Texte auch ein bisschen den literarischeren Teil bekannter zu machen?
Nein, ich habe überhaupt kein Interesse, dem Klischee entgegenzuwirken, denn das Klischee verkauft Bücher. Das darf man nicht vergessen. Hier bin ich ganz Agent. Mir liegt nicht daran, den Mann zu sanforisieren oder sowas. Der war ein Saubär, wenn ihm danach war. Der konnte auch anders, nur ist es nicht so ins öffentliche Bewusstsein gedrungen. Das ist für die Bildzeitung nicht so interessant. Also wenn Sie sagen, der krepiert jetzt da draußen in Malibu und um die Ecke ist ein Rennstall, wo 12 Rennpferde drinstehen, haben die sich nicht geniert zu sagen, ich werde den Teufel tun, eine Gegendarstellung zu verlangen. Wieso denn?
Dieses Provozieren war dann bei Bukowski selber aber auch ein bisschen Teil seiner Persönlichkeit. Ne? Wenn Sie selber sagen, dass er in der Sprache ja auch hin und her wechseln konnte.
So konnte er auch ideologisch hin und her wechseln. Es gibt in den USA ein Buch, wo einer tatsächlich behauptet, er könne beweisen, dass Bukowski schon mit 14 ein Altnazi war. Wegen einer einzigen Geschichte, wo er beschrieben hat, wie er am College in L.A. aus Langeweile seinen Lehrern widerspricht. Und zwar, indem er da Phrasen drischt, wie man sie sonst nur von Hitler und Genossen gehört. Herrenrasse, nicht? All dieser Scheiß. Aus Dafke gegenüber Leute, die aus Political Correctness jubiliert haben über dieses Bataillon von amerikanischen Freiwilligen, die in den spanischen Bürgerkrieg gezogen sind. Und hat gesagt, ich habe kein Verständnis für Leute, die sich in einem fremden Land den Arsch in Fetzen schießen ließen. Für was eigentlich? Die wissen ja überhaupt nicht, um was es geht da drüben. Das ist nur Abenteuerlust. Dieser Hemingway mit dem ganzen Stierkampfscheiß. Und so hat er sich halt gerne mal unbeliebt gemacht. Das hat er dann später beibehalten.
Dieses Provozieren erinnert jetzt mit den Nazi-Symbolen an Sex Pistols oder Punk in England, wo man ja auch klar wusste, das ist Provokation und die kommen eben eigentlich aus der linken, nicht aus der rechten Ecke. Könnte man mit der Vokabel Punk ihm nahe kommen oder trifft es das gar nicht?
Ich glaube nicht, dass er sich für Patti Smith oder so jemand begeistert hätte. Er hätte aber wohl Interesse gehabt an den Leuten, die vor die Hunde gegangen sind, die aus, was weiß ich, im CBGBs in New York ihr Gnadenbrot sich erspielen durften, obwohl sie eigentlich schon weg waren vom Fenster. Das ging ja blitzschnell. Er hat ein feines Gespür gehabt für Moden und für Leute, die diesen Moden zum Opfer fallen. Er ist ja auch mehrmals abgeschrieben worden. Auf ihn sind ja schon Nachrufe erschienen, da war er knapp über 50. Hieß es in der Underground, also endlich ist er tot. Und zwar schwarz umrandet. Das ist auch schwer, auf der linken Arschbacke abzusitzen. Diese Anfeindungen aus dem eigenen Lager, diese Missgunst, die da herrscht. Er fand es ehrenvoll, mit Feministinnen zu streiten, auch im Rundfunk. War er manchmal bei solchen, in diesem Alternativrundfunk in L.A., KPFK, es nennt sich Listener-Sponsored Radio. Das heißt, die leben von Geld, was die Leute bezahlen, damit sie das gedruckte Programm kriegen. Nicht? Und die haben oft nächtelange Sendungen gemacht, wo er halt haben sie ihn mit Pillen und Alkohol gefüttert und reden lassen. Und da hat er sich gern mit Feministinnen überhaupt nicht kenntnisreich, der wusste nicht, was die theoretisch so wollen, sondern dem ging es darum, ist es sprachlich, stilistisch okay, was die liefern? Können die einen ganzen Satz bilden? Dann sind sie mir recht, weil das sind, mit denen kann ich dann auf Augenhöhe diskutieren. Ideologisch mag es in die oder jene Richtung gehen.
Sie haben ja auch die Autoren der Beat-Generation übersetzt, also Burroughs vor allem. Gibt es einen Zusammenhang? Hatte Bukowski Kontakt zu den Leuten? Hat er mit dieser Szene was zu tun gehabt?
Bukowski war nie ein Beat-Autor oder Poet. Während die zu Jazz ihre Gedichte vorgetragen haben in Clubs in San Francisco, hat er im Hafen gearbeitet. Das heißt, das ist nichts Besonderes, aber so war es halt zufällig. Der hat mit denen nichts gemein gehabt und ist deshalb auch nicht in ihren Kreisen verkehrt. Später aber hat er es fertiggebracht, zu sagen, dass auch ihm Ginsberg geholfen hat, den Weg zu bereiten. Ginsberg war der Radikalinski, der sich getraut hat, nicht nur von seiner Homosexualität öffentlich zu reden, sondern auch die akademische Dichtung niederzumachen, die den Leuten sozusagen den Zugang zum Magazin versperrt hat und so. Und Ginsberg ist auch einer der, zusammen mit Bukowski, der Gründerväter des literarischen Underground in den USA. Vor kurzem hat jemand zu mir gesagt, Bukowski ist ja jetzt im Mainstream angekommen. Da habe ich gesagt, er war nie woanders. Der Mainstream war das, was die Burschen in Hippie-Zeitungen in den 60er Jahren geschrieben haben. Das war mit einer Auflage von 100.000 Stück jede Woche. Das waren keine fupsigen Bollenzeitungen oder so. Das waren professionell gemachte, wo halt ab und zu was Schweinisches drin stand, aber die hatten eine politische Meinung. Die sind dauernd von der Polizei kassiert worden und denen wurden ihre Zeitungskästen, also welche sich angeschafft hatten, kaputtgeschlagen und so weiter. Die wurden insofern ernst genommen und waren das einzige Outlet für Autoren wie Bukowski und seine Jünger in etablierten Zeitschriften, außer Evergreen Review, was halt so eine halb-hippe Glanz Zeitschrift war, sind die nirgends untergekommen.
Es heißt ja, die Bukowski-Texte wären in den USA oft bearbeitet worden, auch entgegen seinem Willen oder zensiert oder verändert worden. Können Sie uns dazu was erzählen? Und kann man insofern noch als Anschlussfrage vielleicht Ihre Übersetzungen dann manchmal als näher am Original ansehen als die Bearbeitungen in den USA?
Er ist nicht direkt zensiert worden, aber er hat seinem amerikanischen Verleger sehr viel Freiraum gelassen. Und es beschränkte sich oft auf Nickeligkeiten, wenn beispielsweise irgendwas vorkommt, dass er Mescalin eingeworfen hat bei einer, für die er sich gerade entflammt hat und die ihn zum Erntedankfest-Dinner bei sich zu Hause eingeladen hat. Dann tut er ihm das rausnehmen, weil er findet, das passt nicht zu sein. Er hat so was Gluckenhaftes gehabt. Nicht, er war auch übrigens Christian Scientist. Eine harmlose Sekte, aber ausgerechnet als Bukowski-Verleger, das finde ich schon gelungen. Und dann hat er manchmal doch versucht, ihm stilistisch ein bisschen Schnulzer reinzusetzen. Weil er meint, das ist verkäuflicher. Das fand ich schon von übel. Und da habe ich Bukowski mal ein Telegramm geschickt, kündige diesem Arschloch sofort. Und dann war ich eingeknickt, als ich gemerkt habe, dass ich ihn damit getroffen habe, weil eigentlich hätte sie ihn gejuckt, aber er fühlte sich dem psychologisch oder sonst wie so ausgeliefert, so verpflichtet, weil der ihn sozusagen aus der Gosse rausgeholt hat als Briefesortierer mit dem Versprechen, ich zahle dir $100 im Monat und selbst wenn ich mir sie leihen muss, wenn du deine Sachen schreibst und ich darf sie veröffentlichen. Das war sein Einstieg als Autor. Daraufhin hat er sich hingesetzt und in 3 Wochen seinen ersten Roman, den Postelroman, geschrieben, ohne zu wissen, ob er überhaupt einen Roman schreiben kann. Das hat er dem nie vergessen und der andere hat es doch etwas ausgenutzt, muss ich sagen. Und da habe ich dann gesagt, das mache ich nicht mit. Und Bukowski hat auch sofort gesagt, ich fotokopiere dir ab sofort einfach mein Originalmanuskript. Du übersetzt danach und vorne in den deutschen Ausgaben steht es dann halt drin. Mir wurde nicht nach der amerikanischen Ausgabe übersetzt, weil da manche Schwächen drin sind, die nicht die des Autors sind. Ihm war das letzten Endes wurscht, weil bei den Amis kommt es mir sowieso nicht drauf an. Aber in Deutschland nicht. In Deutschland hat er auf Sauberkeit geachtet und er hat auch anfangs meine Übersetzung kontrollieren dürfen, weil sein Freund und Fotograf Michael Montfort aus Freiburg stammt, der in Hollywood gelebt hat, komplett zweisprachig war. Der hat ihm auf meine Bitte hin manche Sachen, die erste Seite oder so, rückübersetzt von dem, was auf Deutsch erscheinen sollte, sodass der Alte kontrollieren konnte. Ne? Außerdem, dass ich Englisch kann, wusste er eh, weil wir haben in den gleichen Zeitschriften veröffentlicht. Ich habe ja fast nur Englisch geschrieben.
Die Lesung am Donnerstag wird ja aus diesem Band Schrei vom Balkon sein, also aus den Bukowski-Briefen. Die neueste Veröffentlichung im deutschsprachigen Raum erschien bei Ginkgo Press Verlag. Was erwartete uns jetzt in den Briefen ganz Besonderes im Gegensatz zu dem Prosawerk?
Also im Gegensatz zu Stories, die er für Hippie-Zeitungen oder für Sexzeitschriften geschrieben hat, ist das stilistisch ein anderes. Ein anderer Bukowski, der uns da begegnet. Und es ist einer, obwohl diese Briefe nicht für spätere Veröffentlichung gedacht waren, der immer auf einem gewissen Niveau formuliert hat, weil er oft akademische Briefpartner hatte in den USA und in Europa. Er hat zum Beispiel korrespondiert mit einer Dame, die Ezra Pound hofiert hat, die war seine Jüngerin, als er in diesem Irrenhaus in der Nähe von Washington eingesperrt war, weil er damals in Italien während des faschistischen Regimes über Radio Rom Propaganda gegen die amerikanischen Truppen verbreitet hat. Es galt als Hochverrat. Die haben ihn eingelocht. Es hat lange gedauert, bis ihn seine Schriftstellerkollegen befreit haben aus dieser misslichen Lage. Und während er eingekerkert war, ist die früher sah bombig aus, die Frau, die war Fotomodell bei Vogue. Dann hat sie beschlossen, Malerin zu sein. Er hat ja so eine Monographie ermöglicht in Italien, hat ein Vorwort dazu geschrieben. Sie soll auch sich mit ihm ab und zu in die Büsche geschlagen haben. Die hat eine unglaublich hochgestochene Zeitschrift gemacht. Die ist bei Symposien zum Thema Ezra Pound aufgetreten, als eingeladene Referentin. War eine sehr intelligente Frau und die hat eine völlig unmögliche Zeitschrift gemacht. Das wäre die letzte Zeitschrift gewesen, wo einer wie Bukowski was hinschickt. Der hat es fertiggebracht. Hochgestochenes, surrealistisches Zeug, der hat so eine Art Hausmacher-Surrealismus manchmal für sich erfunden, den ich sehr mag, übersetze ich auch sehr gern. Und der kam mit der ins Gespräch und das wurde, der Briefwechsel ist extra veröffentlicht, den kann man überhaupt nicht übersetzen. Das heißt, die haben beide diesen Schmarrn von Ezra Pound nachgemacht, der ja aus irgendeinem Kartoffelstaat, Iowa oder sowas kommt. Amerikanisch, also Englisch zu schreiben, so wie man spricht, die sogenannte phonetische Schreibung. Manchmal erkennt man die Wörter gar nicht, weil man muss es laut lesen. Was? Und so haben die sich seitenlange Briefe, völlig wirres Zeug. Er hat gern so rumexperimentiert, nicht? Das hat mir so an ihm gefallen. Michael Montfort hatte zum Beispiel eine tschechische Frau, bei denen hat er zu Hause mal ein tschechisch-englisches Wörterbuch entdeckt. Er hat gesagt, darf ich mir das mal für eine Woche leihen? Und dann hat er zu Hause, nachdem er vom Pferderennen zurückkam, ein Gedicht geschrieben mit tschechischen Wörtern drin. Wissend, was jeweils das tschechische Wort bedeutet. Ich habe gesagt, willst du das veröffentlichen? Ist es dein neues Ding? Nee? Und das war auch er war insgeheim fasziniert von Burroughs. Es hätte nahegelegen, dass die beiden Autoren, wenn sie was voneinander erfahren wollen, hätten sie es von mir erfahren können. Burroughs hat mich nie nach Bukowski gefragt. Nie. Im Gegensatz zu Ginsberg. Während Bukowski, zumal er die Sachen sah, die Burroughs und ich so in Magazinen veröffentlicht haben, sich immer interessiert gezeigt hat. Ne? Das Einzige, was er nicht verstanden hat, war, dass Burroughs mal Mitglied der Scientology-Sekte wurde und von innen heraus sozusagen einen Enthüllungsreport über diese Bande schreiben zu können. Das ging ihm zu weit. Und die Homosexualität und solche, dass das so breiten Raum einnimmt. Aber ansonsten hat ihn Bauhaus insgeheim fasziniert, was er so nicht gern zugegeben hat.
Und von allen diesen Briefpartnern werden wir Ausschnitte oder Stücke hören. Wenn Bukowski sich stilistisch so wandeln konnte, dann haben wir ja wahrscheinlich gerade in den Briefen mit so vielen verschiedenen Partnern auch ganz unterschiedliche Facetten stilistisch von ihm.
Ja, es ist unterschiedlich, wie sehr er von seinem Innenleben berichtet hat. Bei mir hat er freimütiger davon gesprochen, als wenn er an einen Zeitschriftenredakteur geschrieben hat, der im Prinzip halt nur einen Text von ihm wollte. Obwohl es auch da langjährige Brieffreundschaften gab, mit denen er praktisch bis kurz vor seinem Tod korrespondiert hat. Ne? Und das ging bei ihm immer sehr schnell, dass er einen teilhaben ließ, nicht nur an seinem Privatleben, sondern auch an dem, was so in ihm vor, seine Probleme mit Frauen hat er gerne, breit, ausführlich. Er hat auch mit einem Psychiater in Seattle korrespondiert, dem hat er die tollsten Sachen erzählt, die er sonst keinem erzählt hat. Nicht, wie er sich rumplagt mit, und dass er offensichtlich genetisch verflucht ist oder sowas und dazu verdammt, mit Frauen immer nur gegen die Wand zu laufen.
Von den Sachen werden wir auch was hören am Donnerstag?
Schon, dass wir davon was hören, ja, ja.
Der Lesung wird eine Filmvorführung folgen von einem 35-minütigen Dokumentarfilm. Ich nehme an, dass Sie den Film mit ausgesucht haben und dass Sie mit dem Film zufrieden sind. Was für eine Doku ist das? Der ist ja schon nicht mal ganz frisch, habe ich gesehen. Aber irgendwo stand die beste Doku über Charles Bukowski. Warum kamen Sie auf die ungewöhnliche Idee, eine Lesung mit einer Filmvorführung zu kombinieren?
Ich kenne so ziemlich alle Dokumentarfilme, die über Bukowski bis jetzt gemacht wurden. Und kann deshalb beurteilen, dass das weltweit der Beste ist. Nicht nur, weil er von meinem Freund Thomas Schmidt stammt, der übrigens zu der Crew gehörte, die damals die Dokumentation gemacht hat über den Aufstand der Winzer gegen Wiehl. Dafür gab es gleich mal den Krimi-Preis. Sondern Thomas war der Erste, der bei Bukowski durch die Tür kam. Er war der Erste, der sich für ihn interessiert hat. Er hat eigentlich irgendwas von einer Konferenz in Seattle zu berichten gehabt. Dann hat er sich ins Auto gesetzt mit so einer Touristen-Viertelzoll-Videokamera, schwarz-weiß. Ist er zu Bukowski rein, hat sie mitten ins Zimmer gestellt und dann haben sie die Kamera vergessen. Manchmal wandert er ins Bild, manchmal hinaus. Und er hat ihn zum Erzählen gebracht. Und das ist, insofern sind das einzigartige Aufnahmen. Bukowski, dem gerade die Freundin davongelaufen war und der total deprimiert war. Und der fand die Partnerin oder Freundin von Thomas so toll, die sieht auch bombig aus, außerdem ist er Adlige. Und die haben ihn dazu gebracht, dass er doch eine ganze Menge von sich erzählt hat, von den Schwarz-Weiß-Aufnahmen, auch von der Dichterlesung damals, die er gegeben hat, da sind Aufnahmen drin. Und dann ist Thomas nochmal zu seinem 70. Geburtstag hingefahren. Der Film heißt auch, was weiß ich, Bukowski zum 70. Und es ist eine ganz persönliche Geschichte. Das ganze Voice-Over ist eigentlich Thomas Schmidt-Conde. Der hatte eine Serie im ZDF, wo in jeder Folge Baudrillard vorkam. Und hier hat er sich ganz zurückgenommen und einen sehr lebendigen, sehr persönlichen Text, wie er Bukowski so angetroffen hat und wie er jetzt so verfolgt über die Jahrzehnte. Wie es hier Raketen gleich abgeht, was der hier für eine Breitenwirkung entfaltet. Und wer Verdammungsurteile über ihn fällt und wer ihn über den grünen Klee lobt. Und das finde ich das Interessante an diesem Bank, ist sofort drin. Deshalb ziehe ich ihn eigentlich fast allen Bukowski-Dokumentationen vor. Außerdem weiß er, wann man Schluss machen muss, nach 35 Minuten. Und das ist nur damals eben zum 70. gelaufen, in ein oder zwei dritten Programmen. Und ist ein tolles Zeitdokument. Deshalb zeige ich den gerne im Anschluss an so eine Lesung.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Schluss und weisen einfach nochmal auf den Termin hin. Also Karl Weißner liest Bukowski, eine Lesung, veranstaltet vom Karl-Schurz-Haus zusammen mit dem Theater Freiburg am Donnerstag, 29. Oktober 2009 um 20 Uhr im Winterer Foyer des Theaters. Eintritt 7 Euro, gefolgt von dem eben beschriebenen Dokumentarfilm von Thomas Schmidt. Herzlichen Dank, Herr Weißner.
Ich bedanke mich.